Herzlich willkommen zur zweiten Folge Deep Upload, dem EDM-Podcast. Heute mit dem Thema Booking, Booking Management. Und ich war in Recklinghausen und habe mit dem Martin Königsmann von Swing geredet und mit ihm ja alle möglichen Themen angefasst, die mit dem Booking-Geschäft zu tun haben. Habe ihm auch versucht, ein paar Zahlen rauszulocken, was Künstler angeht etc. Und wie das gelaufen ist, hört ihr jetzt ganz, ganz viel Spaß mit mir und Martin und der zweiten Folge von Deep Upload.
Deep Upload, der EDM-Podcast mit Martin Gorbach.
Ich bin heute den weiten Weg aus dem Rheinland hier in Ruhrpott gefahren. Und zwar treffe ich ja jemanden, mit dem wir jetzt, ich kenne dich, glaube ich, jetzt so 3 Jahre. Wir haben ein paar Künstler über dich gebucht. Dann hatten wir einige Probleme, als wir da angefangen haben, wirklich große Künstler zu buchen. Und waren ein bisschen enttäuscht. Und irgendwann sind wir an dich gekommen, haben gehört, der Mann, dem können wir vertrauen. Und haben wir dann auch gemacht. Und seitdem läuft das. Und deshalb bin ich auch mega froh, dass ich heute mal ein bisschen mit dir quatschen kann. Ein bisschen tiefergehend in diese ganze Booking-Branche rein. Hi Martin Königsmann, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hi Martin, gerne.
Ja, wie schon gesagt, du bist vor allem im Booking-Management-Bereich mit Swing unterwegs und erzähl doch mal ein bisschen, wie du überhaupt an die elektronische Musik gekommen bist, weil jetzt so DJs managen und verbuchen ist jetzt auch nicht gerade das, was jeder macht und du bist dazu noch Veranstalter, kommen wir vielleicht auch nachher noch drauf. Erzähl doch mal, wie bist du da hingekommen?
Ja, ich komme ja noch aus einer Zeit als Zeitreisender, wo das alles so angefangen hat hier in Deutschland, wo es jetzt die Strukturen, die man heute kennt, überhaupt nicht gab, wo es auch nicht diese Vielzahl an Veranstaltungen und Festivals gab. Ich habe den Phil Fultner und Mogwai aus der Gegend hier bekannt. Wir kommen ja hier alle aus dem Kreis Recklinghausen. Und man ist zusammen irgendwie zu Veranstaltungen gefahren, wo die beiden dann aufgelegt haben. Und darüber habe ich den einen oder anderen kennengelernt. Das wurde immer mehr. Aber ich bin öfter mitgefahren, habe immer mehr Leute kennengelernt. Und 2001 ging es dann eigentlich los, dass es praktisch hauptberuflich wurde, also ich mich den ganzen Tag damit beschäftigt habe, als Mogwai die Idee hatte, ein Label zu gründen. Punks war es, was damals 2001 gegründet wurde. Und ich habe da geholfen, das zu machen, war praktisch der, wie sagt man heute, Label-Manager, Produktmanager, wie auch immer. Also es gab nur mich, der sich da um alles gekümmert hat. Und damals hieß das ja noch Koordination, Presswerk, Vinyl-Label, Presswerk, Design, Vertrieb, PR und dann auch Weiterlizenzierung. Ne? Auch ein Ding, was glaube ich heute, ich bin da nicht mehr so im Musikbereich tätig. Ich weiß gar nicht, ob heute noch lizenziert wird groß. Ich glaube nicht.
Das macht da kann man sich den Podcast mit Mikio mal anhören.
Der weiß ja, was heute noch los ist. Ja, wie gesagt, damals war das halt noch, dass es darum ging, dass du Clubtracks dann selber einfach rausgebracht hast. Ne? Weil Mogwai das nicht das richtige Label gefunden hat, einfach Lust hatte, eine eigene Spielwiese sich da zu kreieren. Und das F-Sound damals, You Know Why, The Rock nachher, waren ja schon sehr, sehr eigenständig und neu. Das war der Anlass dann, um was zu machen. Und ab Release Nummer 1 wurde es auch weiter lizenziert an Cosmo, an Warner, an, ich weiß gar nicht, wo es nachher noch weiter hinging. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Phil Fultner kam dann auch auf die Idee, irgendwie Polo Records zu machen, also praktisch das Haus-Pendant dazu. Da haben wir auch, ich glaube, die erste Nummer war die Blackers World Number One, also eine Lizenzierung, ein Megatrack. Hat Warner auch direkt gemacht danach, meine ich. Also direkt weiter lizenziert, war aber toll. Ja, und darum habe ich mich gekümmert und dann ging das auch ganz schnell in so eine Richtung, ja, was ich so übergreifend, Management-ähnliche Tätigkeiten. Ja. Also damals dann, wenn du über die Musik, den Release gesprochen hast, hast du natürlich auch über den Künstler gesprochen. Medien, also das war weit vor Facebook, vor MySpace und ja. Wir reden hier über Printmagazine, damals sogar noch hier Viva, Club Rotation und MTV, eine größere Nummer hat es. Die haben auch noch die Mayday Live übertragen für Stunden. Über Radio hast du gesprochen, solche Dinge. Hm. Ja, und das Booking kam dann dazu, relativ zeitnah alles. Und da war ich irgendwie als One-Man-Show dann so neben den Künstlern. Also die Jungs hatten ihr Studio, Phil und André, Mogwai, der Jackson war da noch dabei. Daneben waren die Büroräume, da gab es ja noch den Richie und den Schwatten. Der Schwatten, der Mogwai von Anfang an irgendwie bis dahin als Booker begleitet hat. Ja, und da ging das dann los.
Irgendein bestimmter Grund, wieso hier aus Recklinghausen, ist ja schon auffällig, also ne, dass dann hier einige Leute damit zu tun hatten. Gab es da irgendeinen Grund oder war das auch eher Zufall?
Zufall, also es gab ja in Bottrop den Hooligan, in Dorsten Mark O. und Tim dahinter, die dann so ihre Redley-Posse hatten, eigene Veranstaltungen und drumherum. In Gelsenkirchen saß die Rave-Line mit der Frontpage und so, das Magazin irgendwie ja. Für das Ganze, die auch ihre Veranstaltungen gemacht haben. Mal Phil Fultner und Mogwai, dann hier in Recklinghausen als nächstgrößte Stadt irgendwie war hier das Studio. Ja. Also es ist ja hier an sich viel passiert im Ruhrgebiet.
Total.
Ja, also ja. Das Ruhrgebiet, ja, Berlin, Frankfurt, München. Das waren ja so die Anfänge dann. Ja. Und also Zufall. Ich weiß nicht, oder vielleicht gibt es ja auch, hier gibt es vielleicht auch irgendein Techno oder Ausgehen, irgendwie was.
Anscheinend, ne? Anscheinend.
Ja. Aber ja, das war so. So fing das an.
Okay, und Swing, dann hast du damit angefangen?
Swing ist dann 2010 entstanden. Also 2001 ging es los mit Releasen. Es wurde immer mehr Arbeit, weil Künstler dazugekommen sind, die auf dem Label veröffentlicht haben, die ich dann auch verbucht habe. Und je mehr Release, je mehr Arbeit halt auch im medialen Bereich und so weiter. Und dann ist der mein jetziger Partner, der Marco Völkel, 2006 dazugekommen. Der halt auch so praktisch die zweite One-Man-Show war. Das war alles unter dem früher unter dem Mogwai und Phil Fulton Office, dann unter Punks und Polo GmbH. Wir waren immer, also nicht Angestellte, aber das war so der Mantel, unter dem das alles lief. Ja, und 2010 haben die Jungs, also Mogwai, Phil Fulton und Jackson, das Studio hier in Recklinghausen aufgelöst. Ja, somit war so diese Räumlichkeiten ja, auch nicht mehr gegeben. Und Marco und ich hatten immer weiter die Idee, dass man das Management und Booking ja eigentlich in einer Hand liegen sollten oder eng zusammenarbeiten sollten. Das war so unsere Idee. Also es sind getrennte Dinge, ja. Wo man aber dann einfach Strategien schneller, direkter abspricht. Sich austauscht. Ja, und die Idee dahinter, dass praktisch das so im Rundum-Paket zu arbeiten, also der Ansatz. Und die ersten Künstler waren dann Blieben, Mogwai, Phil Fulton. Also da war jetzt nicht irgendwie ein Beef oder so, sondern einfach das Studio war nicht mehr da und man hat so dann zusammengearbeitet. Ja, das war 2010. Auch da kam dann so auf dem Wege, also Ante Perry haben wir ja einige Jahre im Management und Booking gehabt, DBN, in petto, auch über Jahre immer noch, aktuell.
Ja, bevor wir gleich so ein bisschen näher auf Swing zu sprechen kommen, guck mal noch bei dir, weil da ist ja noch was passiert, weil irgendwann hast du ja das Sunset Beach Festival gegründet in Haltern am See. Und ja. Ging das auch über Swing oder ist das auch deine eigene Sache? Wie schaut das da aus?
Nein, also das ist was Swing, also Marco und ich. Es gibt nichts, wo nur ich einsteige oder wo nur Marco einsteigt, sondern wir machen das alles zusammen, egal was es ist oder welche Teilbereiche. Also jetzt nicht zusammen, dass wir an allen Projekten gemeinsam arbeiten, jeder hat seine Bereiche. Marco ist da hauptsächlich, also nicht hauptsächlich, sondern ist Artist Management. Ich habe mich schon immer seit 2010 immer ums Booking gekümmert, Marco Management. Und bei mir ist dann über das Booking auch Event dazugekommen. Also wir haben früher schon vor 2010 die Einzelrocker und Freunde veranstaltet mit anderen Jungs zusammen. Und das Sunset Beach Festival ist 2014 der Andi Kleimann auf mich zugekommen, auch Veranstalter hier aus der Ecke. Und sagte, weil in Haltern gibt es die Seetage. Das ist so eine sportliche Sportveranstaltung, lokal, da läuft es nicht ganz so gut, da regnet es immer und die haben mich gefragt, ob wir da nicht Lust haben, eine Veranstaltung zu machen, irgendwie im Seebad auf dem Sandstrand. Ich sage so, oben her und es regnet immer. Ich dachte, ja, sollen wir machen? Ich so, ja, warum nicht? Ist genauso bekloppt, irgendwie, wie wir es brauchen, lass uns loslegen. Ja, und dann sind wir zu viert in das Rennen gestartet, Sunset Beach Festival. Das sind der Andi Kleimann und der Christian Zehren aus Haltern, die da einige Gastronomien betreiben. Andi Kleimann auch über Jahre irgendwie im Studio Essen als Booker verantwortlich, zusammen mit dem Felix Beesken gewesen und hat so 1000 Dinge gemacht. Ja, Marco und ich, also wir vier, haben dann losgelegt. Wir haben in Haltern schon seit Jahren Veranstaltungen gemacht, eher also Indoor, und hatten immer so 1.000, 1.200 Leute. Also haben wir gedacht, legen wir das erstmal darauf an und versucht das Wetter festzumachen. Naja, im ersten Jahr irgendwie waren es dann 3.500 Gäste und wir mussten irgendwann am frühen Abend den Einlass stoppen. Ich glaube, im ersten Jahr war schon Format B auch dabei, Ante Perry, Phil Fultner. Aus der Agentur und drumherum. Ja, und so sind wir dann jedes Jahr da gewachsen, Gott sei Dank. Und
Sag mal, ich sag mal Daumen zeigt, dieses Jahr, wie war es, wenn man sich das vorstellen kann? Ein paar Zahlen.
Zahlen sind eins.
Zahlen sind natürlich
Zahlen
eins.
Zahlen sind eins. Dieses Jahr war der Traum einfach, das Wetter war perfekt. Ja. Es war echt blauer Himmel, irgendwie 28 Grad. Und du, dieses Gefühl, du kommst irgendwie durch ein Stück Wald, kommst an einen Sandstrand, guckst über die Bühne oder an der Bühne vorbei auf den Stausee. Und auf seine Insel, die dahinter noch steht. So, wenn dann noch die Sonne untergeht, irgendwie 21.30 Uhr, also so Headliner, Sunset. Sunset spielt der Headliner, kriege ich jetzt wieder eine Gänsehaut. Der Moment da zu stehen, irgendwie zu sehen, glückliche Menschen feiern, alle haben Spaß irgendwie und sind entspannt, großartig.
Cool.
Also das sind die Momente, wo ich immer merke, also warum ich das mache. Ja, und das ist so, ja, das kickt mich, das macht Spaß irgendwie. Das ist, ja. Perfekt. Das hatten wir. Und haben die fünfstellige Zahl geknackt, 10.000, ausverkauft. Also wir sind jedes Jahr gewachsen mit dem Sicherheitskonzept, Verkehrskonzept und dann hast du doch nochmal die Möglichkeit gehabt, etwas größer zu werden, weil es halt funktioniert hat. Enge Zusammenarbeit mit der Stadt. Also da ist die Stadt Haltern am See großartig. Die genehmigenden Stellen, die Feuerwehr, Polizei, alle haben da einfach Bock drauf. Ja, das merkst du. Und
nächstes Jahr, wann ist es für die Zuhörer?
29.06.2019.
Also schon mal Kalender eintragen. Vormerken.
Ja, ein Tag am See.
Ich denke mal, bald startet der Vorverkauf oder habt ihr schon gestartet?
Ja, die, jetzt sogar die dritte Phase, denn wir machen immer so einen Christmas Tale
ja, genau.
auf zu ja. Weihnachten. Der geht jetzt los. Ja, und dann Anfang des Jahres, so im vor dem Frühling noch, geben wir die ersten Künstler bekannt.
Das ist ja sicher einiges im Köcher.
Ich hoffe.
Ja. Gut, cool. Ja, dann Sunset Beach Festival auf jeden Fall sehr interessant. Und dann kommen wir jetzt mal so ein bisschen auf Swing zu sprechen, weil es ja heute unser Deep Dive ist hier ins Booking. Ja, wie sind da euer Rooster, also Künstler, wie ist da die Ausrichtung? Wen habt ihr da so am Start und was ist eure Strategie da?
Also wir haben uns von Anfang an vorgenommen, das nicht so zu machen, wie viele oder alle Agenturen zumindest damals aufgestellt waren, dass du die Techno-Agentur hattest und du hattest die, ich sag mal, House-Agentur oder die alle Trans-DJs zusammen. Und wir haben einfach immer so gedacht, es gibt also Swing von Swingen, dem Musikstil, ne? Es muss Spaß machen. Und wenn die Musik gut ist, und der Künstler irgendwie toll ist, dann wollen wir es machen können. Ist natürlich ein bisschen out of the box gedacht und versteht auch nicht jeder. Aber wir haben da Bock drauf gehabt und denken auch, das bis heute so durchzuziehen. Also angefangen damals mit Mogwai und Phil Fultner, die schon sehr, damals zumindest soundtechnisch, weiter auseinander waren. Und Ante Perry, damals so in der, damals, ja, heute noch, Ante ist nie, alles andere als alt, produziert mittlerweile irgendwie alles selber und ist da echt gut geworden. Ich weiß, glaube ich, das zweite Album sogar gerade draußen. Mega übrigens, kann ich nur empfehlen. Also so, ne, Deep House, ja, so in die hausigere Richtung, dann DBN in petto, eher, ich sag mal, da sind wir bei diesen ganzen Subgenres.
Ja.
Ich sag mal eher die Future House-Variante zu der Zeit oder die mit mehr Drive, in Anführungsstrichen kommerziellere, um das jetzt wertend zu meinen, im Vergleich zu Deep House. Deep House wurde ja auch produziert. Und ein Felix Köcher, der dann seit 2013 bei uns ist, Management und Booking, also der deutsche Techno-Protagonist. Und als Beispiel auch Virtual Riot, bei uns hier vor allem Markus-Thema, Management-Thema, also Dubstep. So, und jetzt haben wir Deep House, Techno, Dubstep. Und es funktioniert, weil wir halt jeden Künstler hier für sich arbeiten und wir damals auf internationaler Ebene festgestellt haben, dass die Denke da eine ganz andere ist. Also in Deutschland ist man sehr stark im Schubladendenken.
Ja.
International ist das gar nicht so. Also sowohl auf den ganzen Management-Ebenen als auch bei den Clubs. Also wenn du dir dann ein Booking anguckst, mal so über ein paar Monate, da läuft halt an dem einen Abend oder Wochenende Trance, am nächsten Dubstep, am nächsten Techno, am nächsten House.
Klar, wenn man einmal in der Schublade ist, natürlich wahrscheinlich auch schwer wieder rauszukommen, würde ich jetzt mal so schätzen. Deshalb seid ihr ja da komplett frei.
Ja, also wir versuchen uns da auch immer wieder frei zu machen,
ja,
von den Gedanken einfach, weil dich das einfach einschränkt am Ende. Und da gibt es ja keinen Grund für.
Nein, also es ist, vor allem bei elektronischer Musik ist so vielfältig. Ja.
Gibt gute Musik, gibt schlechte Musik. Persönliches Empfinden, ne?
Natürlich.
Und Geschmack. Ich höre ja nicht nur Techno, ich höre ja nie nur House, ich höre auch nie nur Deutsch-Hip-Hop oder Jazz, sondern es muss immer passen. Ne? Und auch beim Ausgehen, also wenn ich feiern will, habe ich da gerne die Bandbreite. Oder erstmal so oder so. Das finde ich persönlich wichtig.
Ja.
Und,
cool. Ja, seid auf jeden Fall, also meiner Meinung nach, auch auf dem richtigen Weg. Also so auch Booking-mäßig finde ich das ein klasse Konzept. Wenn wir schon beim Thema sind, würde ich sagen, ich habe mir extra so ein Stofftier besorgt. Ne? Jetzt geht's tief, ne, mit einem Oktopus hier. Denn wir machen den Deep Dive in das Thema Booking. Weil, also so wie ich das mitbekommen habe, vor allem viele, die gerade anfangen, vielleicht mal ein bisschen Erfolg haben, sehen, große Künstler haben Booking-Agenturen. Davon hört man immer, ich sag mal, so viele gibt es davon jetzt auch nicht, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie siehst du das jetzt von der Branche her? Ist jetzt kein Riesenmarkt, würde ich im Vergleich zu anderen Märkten, wie Musikverkauf oder so.
Ja, gute Frage. Es ist die Frage, wie auf Deutschland bezogen?
Auf Deutschland
bezogen, oder, ja. Europa?
Deutschland. Also, ich sag mal, klar gibt es viele Festivals, aber nicht jeder Artist wird dann von jemand anderem gebucht oder so. Gibt es ja auch viele, die dann sozusagen mehrere Festivals buchen. Also wie groß ist da der Markt eigentlich? Also hast du dann so eine Einschätzung? Das habe ich mich immer gefragt.
Ich weiß aktuell gar nicht, ob ich so den Marktüberblick habe. Ich finde, dass es grundsätzlich sich insofern verändert hat, als dass Agenturen oder Festivalveranstalter sich entschieden haben, eine Agentur ihr ganzes Line-up exklusiv zu verbuchen. Woher das kommt, warum oder was die Gründe dafür sind, ist mit Sicherheit irgendwie bei jedem ein bisschen anders. Dagegen spricht jetzt ja erstmal nichts, grundsätzlich. Am Ende ist aber die Frage, wie wir damit umgegangen und inwieweit geht es dann jetzt um Musik und wie viel Politik ist dahinter und wie viel Strategie und persönliche Befindlichkeit in Anführungsstrichen jetzt der jeweiligen Agentur. Das hat sich verändert, finde ich, in den letzten Jahren. Ob es jetzt mehr Agenturen geworden sind als vor einigen Jahren oder weniger, weiß ich gar nicht. Früher gab es schon immer Booking-Agenturen und die für ihr gewisses Genre, als ich angefangen habe, 2001 gab es den Milch, den es immer noch gibt, der damals das Partisan-Booking gemacht hat, aus München raus, sehr stark so in dem ganzen Hausbereich, also die großen Protagonisten damals, Tom Novi und so weiter. Dann gab es klar schon immer Cocoon rund um Sven Talida, die das gemacht hat, also die Techno-Acts rund um Sven auf Cocoon. Peppermint Jam rund um Musti, auch nochmal so im Hausbereich, da gab es eine Schwanzagentur. Und auch kleinere Agenturen, die dann jüngere Künstler mit reingenommen haben. Heute gibt es, denke ich, mehr Agenturen. Mhm.
Ja, okay. Ja, also haben wir uns mal so ein bisschen umgeguckt, was es so gibt. Wie sieht denn euer, ich sag mal, Daily Business aus? Wie kann man sich das vorstellen? Womit verdient ihr euer Geld jetzt wirklich? Einfach mal so grob gesagt für die Zuhörer, damit die sich das vorstellen können. Und was macht ihr hier so täglich?
Im Booking-Bereich hier, also Swing, gibt es ja eine Booking-Abteilung, es gibt eine Management-Abteilung und dann auch nochmal eine Event-Abteilung, so gesehen. Ja, Tagesgeschäft, Booking ist eigentlich, dass du mit Veranstaltern im Austausch bist, auf der einen Seite. Möglichst im täglichen Austausch, die Veranstalter immer wieder auf dem Laufenden hältst, was deine Künstler betrifft. Über Releases, die anstehen oder Erfolge, die da waren. Die einfach deine Künstler vertrittst und immer wieder dem Veranstalter auf den Schirm bringst. Ja, weil wenn was zugenommen hat, dann die Fülle an Künstlern in allen Bereichen. Ja, in jedem Genre, Subgenre, in jeder Kategorie, Bekanntheitsgrad. Das ist das eine. Und das andere ist, dass du mit deinem Künstler, den du verbuchst, in Kontakt bist. Auch möglichst täglich einmal, um zu hören, wo ist der gerade mit seinem Kopf? Was macht er im Studio? Was treibt er sonst so? Was war am letzten Wochenende los? Wo hat er gespielt? Wie war das da? Also den Feedback einholen. Wo geht's hin? Und natürlich das Ganze, was bei uns hier die Patricia macht, die unter anderem dann auch mit Felix Kröcher auf Tour ist, unterwegs ist. das ist halt der Papierkrieg, ne? Also das Vertragswesen,
ja.
Verträge schreiben, irgendwie unterschrieben zurückbekommen, Rechnungsstellung, dann Flug, Reisebuchung an sich bei Felix oder auch bei Virtual Ride, bei irgendwie 100 Shows im Jahr, kommt da halt einfach konstant was zusammen. Mittlerweile ja der Sommer als die Hochzeit. Hm. Ja, Reisebuchung da, Itineris, also ne, das ganze Wochenende durchplanen, die Informationen zusammenbekommen, das ist es.
Und also ihr macht natürlich eure eigenen Künstler vor allem, aber ihr habt ja auch die Fälle, wo ihr sozusagen vermittelt. Wie ist da so der Anteil, sag ich mal, von euren eigenen Künstlern zu Vermittlung?
Also das absolute Hauptgeschäft ist, die eigenen Künstler verbuchen. Ob das jetzt an den Veranstalter direkt ist oder ob das an den Clubbesitzer ist oder an den Veranstalter in den Off-Locations. Ob das jetzt Veranstalter von größeren oder kleinen Festivals sind, für die wir neben eigenen Künstlern dann auch andere Künstler buchen. Das ergibt sich dann einfach so, wenn man irgendwie ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat und die Drähte dazu hat, dann macht man es gemeinsam, finde ich. Also das ist was ich ja auch mit dem Strabi-Festival so halte, dass wir den Ball da offen spielen. Also ich zur Hand gehe, ich aber die ganze Kommunikation auch gläsern halte, ja, und somit der Veranstalter nie das Gefühl hat, er ist da irgendwo außen vor. Weil am Ende ist es nicht meine Veranstaltung, sondern die des Veranstalters. Und ich weiß selber, warum ich veranstalte und Veranstaltungen mache, und ich möchte das mitbekommen. Das ist,
und du kennst ja auch beide Seiten. Ich denke mal, das ist auch vor allem ein Vorteil.
Ja, ist ja.
Du weißt, wie man denkt. Ja, cool. Und welche Festivals oder auf welchen Festivals habt ihr eure Künstler? Oder gibt es da eher zu sagen, auf welchem Festival habt ihr keine Künstler? Ist das so eigentlich alles in Deutschland?
Also in Deutschland ist es, glaube ich, so gut wie alles. Aktuell durch Felix Kröcher, dann früher Mogwai und Phil Fulner, Anse Perry spielt eine Menge Festivals, hat schon immer eine Menge Festivals gespielt. Virtual Riot in Deutschland nicht, dafür Virtual Riot war erste EDC, Electric Daisy Carnival aus Amerika kommt, erste China-Ausgabe hat er gespielt. EDC Mexiko in Amerika, alles mögliche. Mobile, damals die ersten Jahre, die er in Amerika gespielt hat, war über uns, also dann mit einer amerikanischen Agentur, logischerweise vor. Aber hier in Deutschland fehlt mir persönlich vielleicht das Melt Festival. Das hat leider bisher noch nie geklappt. Direkten Booking, schauen wir mal. Aber ansonsten, ob das jetzt Sonne, Mond, Sterne Festival ist, beim Rico, ob das Perukaville ist, Felix spielt seit Jahr 1, ob das Big City Beats, also Big City Beats noch die Veranstaltung vor dem World Club Dome,
ja,
die Bernd Breiter gemacht hat, Airbeat One oben im Norden, unten vom Stefan Super, das Echelon, ja. Icarus, Konzert also, im Winter jetzt gerade anstehen, im Sommer Time Warp vom Steffen.
Also alles mit dabei.
Ja, denke ich schon.
Cool, ja, ich denke mal, haben wir auf jeden Fall mal einen Überblick bekommen, was da so abgeht in der Booking-Branche, weil ich kenne es zwar oder ich habe da einen guten Einblick, aber ich glaube, da mal reinzugucken ist immer ein bisschen schwierig, weil man da ja echt, oder es gibt da nicht so extrem viele Protagonisten. Ja, ich wollte jetzt immer dazu kommen, weil, habe ich ja schon am Anfang gesagt, es ist immer schwer, sich da was vorzustellen, vor allem für Künstler, die jetzt gerade anfangen. Wann macht es Sinn, weil ich habe das auch schon sehr oft gehört, ne? Wie geht es jetzt mit Bookings los, wenn ich wirklich mal als DJ Geld verdienen will? Wann macht es denn überhaupt Sinn, eine Booking-Agentur sozusagen zu buchen, beziehungsweise mit ihr zusammenzuarbeiten? Ab welchem Punkt?
Gute Frage. Auch da, das hat sich ja verändert. Also wenn du dir anschaust, wie heute Künstler funktionieren, gemacht werden, rausgestellt werden, geht es da ja sehr viel dann auch um Marketing, um Strategien dahinter. Ich sage jetzt mal im klassischen Sinne, macht eine Booking-Agentur dann Sinn, wenn der Künstler sich sicher ist, dass er A, diesen Weg gehen will. Ich finde wichtig, dass er ein Recording-Artist ist, sprich also nicht nur DJ, sondern auch selber produziert. Ich als Booker bin oder sehe mich nicht verantwortlich für die Geschichte hinter dem Künstler. Ja? Und wie soll ich das beschreiben? Also ich erzähle die Geschichte gerne. Ja? Die Geschichte im Sinne von, für welche Musik steht er, woher kommt er, warum ist er so, warum veröffentlicht er die Musik da und was ist das nächste, was er macht. Und aber der kreative Teil dahinter muss vom Künstler kommen, die Vision. Wenn der Künstler eine Vision hat, dann kann man die teilen.
Das heißt,
geht nicht. Es fit ist, genau. Es passt, aber es passt nicht. Aber hat der Künstler keine Vision, dann gibt es keine Grundlage. Jetzt kann die Vision sein, ich möchte so viel Geld wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich verdienen. Da ist die Frage, ob er dann in dem Bereich richtig ist oder vielleicht auch lieber so ins Bank- oder Devisengeschäft geht. Oder hat er was, einen Sound oder ist Musik sein Leben oder was ist der Ansatz, die Vision dahinter. Wenn man die teilt, kann man loslegen und wenn man das sieht, spürt dahinter, dann ist es am Ende egal, ob der jetzt zwei, drei Tracks veröffentlicht hat, die gerade irgendwie versucht an den Mann zu bringen, zu veröffentlichen, oder ob er zwei, drei Shows gespielt hat oder auf einem ganz anderen Level schon unterwegs ist.
Das heißt, ihr seid eher so eine Art Multiplikator, also weniger als das ihr jetzt überhaupt sagen könnt, weil ich glaube, es gibt auch oft die Vorstellung, dass man sagt, ich gehe jetzt in eine Booking-Agentur. Genau. Und dann läuft alles, genau. So ist es definitiv nicht.
Ja, also gibt's auch. Ja. Am Ende bin ich als Booker, da sind alle Booker dafür verantwortlich, dass der Kalender voll ist, in Anführungsstrichen. Aber es sollten die richtigen Shows sein, ja, wo der Künstler hinpasst. Es sollte eine Entwicklung drin sein. Jedes Booking sollte ihn weiterbringen. Theoretisch immer schön gesagt. Also dafür bin ich verantwortlich. Ich bin aber nicht verantwortlich für die Gründe, warum der Veranstalter ihn buchen sollte. Das ist der Künstler, wenn vorhanden im Zusammenhang mit seinem Management.
Ja. Ne? Du vermittelst sie. Ja, das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp, dass eine Booking-Agentur keine Magie kann, aber gut verkaufen kann, wenn die Materie da ist. Aber die muss erstmal da sein, sonst geht nichts.
Ich kann von der Magie erzählen. Die Magie passiert hoffentlich im Studio oder in verrückten Treffen mit irgendwie Freunden, indem man zusammen was entwickelt. /Manager, wie auch immer.
Und ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Wenn man die Magie dann hat, dann kann's auch mal schnell gehen. Wir haben uns jetzt eben noch vor dem Interview ein bisschen drüber unterhalten, was da im Gagengeschäft so abgeht. Also wie da die Gagen in die Höhe schießen über die letzten Jahre. Vielleicht kannst du das auch mal in Relation setzen zu, ich sag mal, vor 10 Jahren oder von vielleicht noch ein paar Jahren. Ich bin jetzt erst so seit 4, 5 Jahren dabei, dass ich mich damit beschäftige, du schon was länger, erzähl doch mal ein bisschen, wie sich da die Sachen so entwickelt haben.
Tja. Künstler haben auf jeden Fall noch nie so viel Geld verdient wie aktuell, die größeren, bekannteren Künstler. Aber am Ende ist ja auch, also wenn der Markt da ist, die Nachfrage da ist, dann gibt es das Geld zu verdienen. Und ich sag mal, David Guetta war derjenige, der dann den amerikanischen Markt geöffnet hat, der praktisch das Ganze, also die Kommerzialität dahinter, Dance, praktisch zu einem Pop, Genre gemacht hat, Genre in Anführungsstrichen. Ja. Das war vorher Nische. Ein Paul van Dyk hat schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren in Amerika gespielt, aber es gab nicht diese riesigen Festivals in Amerika. Die gibt es weltweit, wenn man sich die Festival-Brands anguckt. Allein in Deutschland, wie viele Festivals oder Open-Air-Veranstaltungen es in Deutschland gibt, die sich entwickelt haben in den letzten 4-5 Jahren. Ich habe neulich von einem Bekannten gehört, der eine größere Firma hat, dass er also bezüglich der Urlaubszeit die jüngeren Angestellten nicht mehr irgendwie 3 Wochen dahin fliegen oder fahren, sondern einfach, da ist Parukaville, da ist Tomorrowland, ich brauche die 10 Tage, die 7 Tage frei, ich will dahin. Das ist halt, ist Tourismus auch geworden, ne? Ist in der breiten Masse angekommen. Dadurch ist mehr Geld im Markt. Die DJs sind die Zugpferde der Festivals und Veranstaltungen. Also verdienen sie auch das Geld, logischerweise. Also es ist eine logische Konsequenz, dass es in die Höhe gegangen ist. Es ist wesentlich professioneller geworden und wirtschaftlicher im Denken der Veranstalter. Früher war es häufig so, dass Veranstalter einfach auch aufgrund der Musik gebucht haben oder der Person dahinter, ja, der Aura, also ein Sven Feth oder ein Jünger, ein Loco Dice, vom Sound her, vom Auftreten her. Da ging es weniger darum, welches andere Festival hat er gespielt und hat er jetzt auch wirklich eine Residency auf Ibiza, weil ich verkaufe dir am Ende jetzt kein Ticket in Deutschland. Sondern die Musik war das, was irgendwie die treibende Kraft war dahinter. Der Idealismus ist etwas irgendwie verloren gegangen, glaube ich, auf in der Breite. Ist immer noch da. Also wenn ich mir Parukaville anschaue, irgendwie mit welcher Inbrunst und mit welcher Liebe Bernd Dix und das ganze Team drumherum das Ganze da aus dem Boden gestampft hat. Wunderbar, in welcher Zeit. Auf der anderen Seite, wie lange Emotion, Nature One einfach macht, in ganz anderen Zeiten sich irgendwie behauptet, ja, und in schwierigeren Zeiten und immer noch, ich glaube, 25 Jahre nächstes Jahr feiert.
Ja.
Wahnsinn. Also ich meine, kannst du dir vorstellen, irgendwie, dass die Veranstaltung irgendwie in 25 Jahren noch zu machen? Wir sind jetzt im dritten?
Nächster im fünften.
So.
Ja, auf jeden Fall. Total. Ja, und jetzt gerade noch bei den Künstlern, gib mal so ein paar Hausnummern. Ich glaube, das ist immer interessant, mal, also ich sag mal, bei den großen Künstlern, was kann man sich da so, wenn ich jetzt mal David Guetta oder was weiß ich buchen will, was müsst ihr denn da ausgeben?
Also wir haben den, oder ist da leider nicht zustande gekommen, 2010 für die Anzahl von Freunden gebucht. Das war noch ein 5-stelliger Betrag. Der ist mittlerweile mit Sicherheit im 6-stelligen Bereich. Ich weiß es aber nicht wirklich. Es ist auch, also darüber kann man nicht sprechen. Das eine ist eine rechtliche Grundlage. Die anderen sind am Ende, weißt du immer nur Preise oder Konditionen, wenn du es selber gebucht hast. Weil
variieren.
Es gibt, ja absolut. Ne? Und, und wenn du es selber buchst und die Zahl kennst, gehst du einen Vertragsbruch, wenn du sie kundtust?
Nein, natürlich.
Und erst recht, wenn so wie hier gar keiner mithört.
Ja, wir brauchen nur so ein paar Hausnummern, damit die Leute sich noch was vorstellen können.
Ich glaube, da kursieren genug Summen da draußen. Ja. Und das gehört ja alles auch ein bisschen dazu.
Das auf jeden Fall. Wie bei Fußballspielern oder so. Ja?
Genau. Am Ende weiß da auch keiner, was der andere verdient. Und das ist auch ganz gut so. Geht nicht nur um diese Summe.
Nein, sollte es nicht. Und ja, kommen wir mal so ein bisschen in die Gegenwart. Was ist ja momentan los in der Entwicklung? Ich habe ja mit Mikio gesprochen, auch was Tonträger angeht etc. Eigentlich müsst ihr euch das ja in die Karten spielen, weil es ist natürlich immer schwieriger, Musik zu verkaufen, aber live funktioniert sie wahrscheinlich so gut wie nie. Die Festivals, hast du ja schon gesagt, die boomen. Wie siehst du das? Also ist das noch extremer als früher und spielt euch das in die Karten, dass es im Prinzip Streaming gibt, womit im Prinzip jeder das hören kann, und beim Festival wird dann dafür bezahlt, das heißt auch euch wird dann mehr bezahlt, oder wie sieht das aus momentan?
Ja, interessant. Die Auswirkungen, also das Live-Geschäft ist wesentlich größer geworden. Erstmal nicht, weil es keine Tonträger in der Form mehr gibt, ob jetzt Vinyl, CD, wie auch immer, sondern weil diese Musik, Dance, sage ich jetzt mal, EDM als fernstes Wort, alles elektronische Tanzmusik, halt Mainstream geworden ist und sich dadurch diese Festivalkultur entwickelt hat. Ja. Dadurch gibt es diese Veranstaltungen. Es geht um das zu erleben, es geht um Erlebnisse. Und auf den Festivals, die größeren, wenn du dir anguckst, da geht es ja nicht nur um Musik. Also der Festivalgänger ist an den 3 Tagen nicht 10 Stunden vor einer Bühne, sondern erlebt das Wochenende da in der Stadt oder in der gezauberten Atmung im Gesamten. Als Erlebnis, nicht nur Musik. So, das ist das eine. Das andere ist, dass Künstler, Recording Artists, natürlich irgendwann immer weniger bis gar nichts verdient haben, in dem Zusammenbruch hin zu MP3, neue Jahrtausendwende, hin zum Streaming. Es aber Spotify eigentlich diese Situation gerettet hat. Und jetzt natürlich die Leute ein Tausendstel von dem verdienen, also so ein Streaming als von einem CD oder MP3-Verkauf, aber sie verdienen das halt immer. Also eine CD ist einmal verkauft, eine MP3 ist einmal verkauft und gestreamt wird die Musik immer. Je nachdem, welche Qualität sie hat, wie viel Gefallen ihr, wie sie findet und so weiter. Also das ist eher im musikalischen Bereich oder in der Musikindustrie etwas, was ich als ansteigend und positiv sehe. Aber nichtsdestotrotz hat das damals auch, ich glaube Madonna war die erste, ich weiß nicht, wann das war, die irgendwie ihre Rechte, also die ganzen Auswertungsrechte an eine große Konzertagentur verdient hat und einen Vorschuss sich gezogen hat und nicht mehr an eine Plattenfirma, weil da die eine Haupteinnahmequelle liegt. Und eine Plattenfirma versucht heute, die Künstler 360 Grad an sich zu binden, sprich an allen Einnahmen beteiligt zu sein, weil natürlich die Einnahmen aus Streaming, sagen wir mal, aus der Musik nicht mehr den Hauptanteil ausmachen und die ganze Apparatur dahinter bezahlen können. Ja. Es hat sich einfach verändert. Live, das Erlebnis, wird es hoffentlich immer geben. Jetzt kann ich aber auch da in die Zukunft denken und mir Virtual Reality da in das Thema Live und Festival einbringen. Das heißt, es wird mit Sicherheit irgendwann möglich sein, ein Bürger von Parukaville zu sein, obwohl ich in Äquatorial Guinea sitze, in meiner Wohnung oder in Sydney oder in wo auch immer, am Äquator, am Nordpol. Ist das Gleiche wie dann vor Ort zu sein?
Weiß nicht. Da spielt dann der DJ noch viel eine Rolle. Wird sich das auch verändern? Was glaubst du? Wird er immer noch da stehen und Musik spielen, oder wird das auch nochmal grundlegend verändern?
Das ist eine echt gute Frage. Also ich definiere DJ nicht nur darüber, welche technischen Fähigkeiten er hat. Also der Opa erzählt vom Krieg. Also Vinyl irgendwie zu mixen, dass du keinen Übergang gehört hast oder hörst, ist was anderes als jetzt mit CDJs, MP3s irgendwie anzugleichen, in Anführungsstrichen. Es geht vielmehr darum, welche Geschichte kann der jeweilige DJ oder Künstler erzählen? Die entsteht ja in dem Moment, hoffentlich. Also, was spürt er in dem Moment, was fühlt er und was möchte er mitteilen? Und was macht das mit den Leuten in diesem Moment, an diesem Ort? Und ich finde, es entsteht eine unfassbare und total individuelle Energie, wenn das mal matcht, also wenn der Künstler und die Leute sich wirklich connecten. Und damit meine ich jetzt nicht Ansagen via Mikrofon, ob jetzt alle in die Hände klatschen oder nach rechts laufen, nach links oder sich gegenseitig umboxen. Das ist auch Entertainment, das gehört auch dazu aktuell.
Ja.
Und es wäre falsch, das irgendwie zu verurteilen, weil auf jedem großen Festival funktioniert es im Sinne von, die Leute haben Spaß. Und wenn die Leute Spaß haben, dann ist das toll und dann ist das alles auch richtig und hat das eine Berechtigung, finde ich. Ob das immer so bleiben wird, weiß ich nicht. Ich glaube, auch da wird es mehr und mehr Vielfalt geben.
Auch geben müssen wahrscheinlich. Das ist ja jetzt immer die Diskussion, wieso ich den Podcast auch mache, weil wir jetzt momentan uns irgendwie in einer Zeit befinden, wo alles gefühlt alt ist, auch irgendwelche Ansagen mit Hands Up oder so, kommt ein Salvatore Garnacci um die Ecke und macht irgendwelche Rhythmusübungen auf der Bühne, was ich natürlich live schon gesehen habe, fand ich auch echt cool. Aber es ist natürlich auch die Frage, wohin führt das und was ist dann irgendwie die Alternative, weil ja, das ist, glaube ich, interessant zu sehen, wo dann dieses Entertainment, obwohl man kann natürlich auch da bleiben und nur die Musik spielen, was wahrscheinlich der einfachere Weg ist oder beziehungsweise der bessere. Aber wenn man immer in dieser Entertainment-Schiene sich weiter reinsteigert, wo kann das dann enden? Das ist ja auch, denke ich mal, die Frage. Wenn man Salvatore Garnacci sieht, der dann wirklich absurde Sachen macht. Aber unterhaltsam ist es.
So, er wird uns und wir reden hier. Und also man ist ja schnell dabei, ich nehme mich da selber nicht auf, Dinge zu verurteilen und in Schubladen zu stecken. Ja, also so das, was der da macht, die Tonübungen irgendwie in Kombination mit dem Sound, das ist doof, das finde ich nicht gut, das kann ich, nee, hier in Schublade, hey. Ne? Und andere Sachen wiederum finde ich toll und gut. Ja, habe ich für mich recht, aber wenn ich mir die Videos angucke, wo er seine Tonübungen macht,
das heißt,
sind da sehr viele dabei, die daran Spaß haben.
Also vielleicht sollst du vielleicht auch in die nächste Turnhalle gehen und da jemanden recruiten und der funktioniert dann auch auf der Bühne, wer weiß. Meinst du, davon wird mehr kommen? Also ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Eintagsfieber bleibt oder...
Die Vision kann ich nicht teilen.
Ja,
okay. Ja, also jetzt da angesetzt als Booker irgendwie, wenn jemand auf mich zukommt, oh, ich habe eine super Idee, ich mache ja Tonübung vor ganz vielen Menschen irgendwie. Kannst du dich darum kümmern, dass ich das machen kann? Von noch mehr Menschen meine Tonübungen machen mit Musik. Würde ich abnehmen. Müssen, weil ich kann das nicht greifen. Also ich verstehe es nicht. So, und ich kann damit nichts anfangen. So. Ob das immer so weitergeht in die Richtung, ich persönlich immer so, ich kann das also nicht ernst nehmen. Ich glaube auch, dass dahinter bisschen irgendwie bewusst das Ganze überspitzt wird und diese Spirale überzeichnet wird. Euer einfach Spaß dran, ich habe keine Ahnung.
Ja, interessant, das auf jeden Fall mal so ein bisschen zu beobachten.
Ja, also ich hoffe, dass halt einfach Musik im Vordergrund steht, weil darum geht es. Darum wird es immer gehen. Wie sich das entwickelt, werden wir sehen. Also wäre schön, mal ein bisschen mehr musikalische Vielfalt wieder auf den Hauptbühnen zu haben. Wobei das aber schwer fällt, weil kein Künstler oder Künstlermanagement, das ganze Team drumherum möchte der Künstler sein, bei dem in Anführungsstrichen jetzt am wenigsten los ist, gefühlt in den Bildern. Ja? Das muss.
Ja, darum geht es natürlich.
8 Stunden Ende hoch und wie gesagt, diese Massentourenübung dann wiederum, alle nach rechts oder links, ist so ein bisschen wie Animation im Cluburlaub.
Und was, also kommen wir jetzt mal ein bisschen auf die Zukunft zu sprechen, denn wonach suchst du denn? Also wir sind natürlich jetzt irgendwie, jeder denkt so, was wird das nächste große Ding, weil, wie gesagt, irgendwie, ich sag mal so, seit einem Jahr ist so ein bisschen Flaute, da kommt jetzt nichts komplett Neues, davor gab es gefühlt jeden Monat irgendwas Neues. Wonach schaust du? Oder was glaubst du, was das nächste große Ding sein könnte, subgenre-mäßig.
Ja, im Subgenre. Also, keine Ahnung, da bin ich auch über einen gewissen Punkt drüber für mich, muss ich feststellen. Keine Ahnung, wie viele Subgenre es gibt. Ja? Beatport hat irgendwie damals die ersten Subgenres irgendwie kreiert, indem sie einfach dem Kind einen Namen gegeben haben, um darunter irgendwie Musik zu vereinen, also diese Schublade aufzumachen und Kategorien zu finden. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch hilft. Also hilft jemandem, dass das ein Filter ist im Positiven, womit jeder sich dann, worüber sich jeder verständigen kann. Ich finde es ganz spannend, die Entwicklung durch Spotify, ja, also wo jetzt einfach auch Musik klassifiziert wird anhand von einem sag mal, so einem Setting oder so einem Gefühlszustand, Sonntagmorgen. Oder Wake-up oder wie auch immer. Ne? Aber, das finde ich spannend als Subgenre.
Ja.
Also ich finde und glaube, bin überzeugt davon, dass es immer die vier Hauptgenres geben wird in der elektronischen Tanzmusik. Das ist Techno, House, Trance und nennen wir es mal gebrochene Beats. Also ob es jetzt Dubstep heißt, ob es Drum and Bass heißt, ob es irgendwie mal Two-Step hieß oder wie auch immer. Ich glaube, dass das sich in einem gewissen Kreislauf wiederholt und denke sehr stark, dass House im, im klassischen Sinne wiederkommt oder eigentlich schon längst da ist. In Deutschland leider noch nicht so wie international, finde ich persönlich toll, weil das auch schon immer mein Sound war. Und hoffe, dass sich dadurch auch wieder eine Clubkultur entwickeln kann, jetzt in Deutschland. Weil der Sound, über den wir gerade gesprochen haben, das ist Festival-Sound, der funktioniert vor großen oder auf großen Bühnen, vor großen Menschenmassen, aber der funktioniert halt nicht im Club mit 400, 500, 300, 700 Leuten, weil dazu können die Mädels nicht tanzen. So, und wenn die Musik nicht sexy ist, dann möchte man dazu nicht tanzen, dann passt das nicht. Und Techno hat immer noch eine Clubkultur in Deutschland und es gibt weniger Clubs als noch vor 2, 3, 5 Jahren, aber es gibt sie. Und in dem Sound, über den wir jetzt gerade gesprochen haben, ohne dann ein Genre zu nennen, was gibt es denn in Deutschland als Clubs? Ist das Bootshaus in Köln, das ist ein Neuraum in München, in Hamburg, da ist das Halo, das eine super Arbeit macht, das sich einfach aber auch diese großen Künstler in diesem Jahr nicht mehr leisten kann. Es gibt in Bremen das NFF, das auch da sehr viel macht. Dann hört es auf. Also ich habe jetzt mit Sicherheit, tue ich einigen Unrecht, die ich jetzt nicht genannt habe, da ist nicht mehr viel. Und ich glaube und hoffe, dass durch den House Sound das auch wieder entsteht. Weil das finde ich wichtig, dass das Ganze wieder so den Unterbau bekommt, ja, der Szene und Kultur. Weil sonst ist es eine reine Festivalkultur. Und da gibt es einen Sommer, das fängt dann irgendwann im Mai an und hört im September auf. Und dann war es das. Ich weiß nicht, ob das langfristig für die ganze Bewegung in Anführungsstrichen dahinter irgendwie förderlich ist. Also ich wünsche mir, dass das passiert, ja, und das auch wieder da ist. Es gibt mehr Vielfalt, es gibt mehr Nährboden für Künstler, für Jungs und Mädels, die sich irgendwie ihre Crowd erspielen können, ja, die irgendwie eine Basis da finden, ja, und Leute da auch zusammenfinden, ja, regelmäßig, freitags, samstags und
ja, verstehe ich.
Fände ich schön.
So, sind wir jetzt schon bald eine Stunde dran. Ich wollte noch ein bisschen, weil ich meine, du bist ja ganz nah dran, was so nächstes Jahr abgeht, weil du hast natürlich auch die Insights. Siehst du da irgendwelche Veränderungen, jetzt genremäßig oder insgesamt Sachen, die man, oder die du jetzt schon siehst, die so nächstes Jahr anders sind? Was machen Veranstalter an? Was anderes? Werden andere Leute gebucht? Gibt es irgendwelche Entwicklungen?
Nein. Also ich glaube auch, dass das Rad da jetzt nicht mehr neu erfunden wird. Aber wenn doch, bin ich auch selber überrascht und freue mich darüber. Ne? Du hast deine Protagonisten, ja, deine erfolgreichen und gesetzten DJs, sag mal grob jetzt die DJ Mag Top 100, oder jetzt habe ich irgendwie eine Beatport, Kooperation Beatport und DJ Mag Top 100 House und Techno DJs gesehen, ohne jetzt da irgendwie dieses Ranking zu meinen und wer ist auf welcher Position, sondern einfach die Namen, die du da findest, zu, sagen wir mal, 70% sind das ja die Headliner auf den Festivals oder sagen wir die ersten 3, 4, 5 Reihen. Hinzu kommt dann immer wieder jemand wie jetzt Fischer mit dieser unfassbar geilen Nummer, weltweiter Clubhit.
Auch kein Pop, auch wieder was.
Null, ja. Genau.
Lässt hoffen.
Ja, das wird es immer wieder geben. Ja. Ja, also das, ich bin da nicht hoffnungslos, aber davon kommen immer wieder. Offenbach hatten wir letztes Jahr bei uns auf dem Festival, waren da jetzt auch da schon jetzt nicht die Newcomer, ne, hatten da einen Hit. Die Jungs sind gut drauf, machen einen geilen Sound. Camelfett, großartig. Was ich super finde, dass Mark Knight und die ganze Tour um Posse oder Weiß mit, fällt der Name nicht ein, irgendwie hatte auch einen super geilen Track. Mark Knight irgendwie spielt in Deutschland, leider auch damals, aber hat auch so wieder einen richtigen Hype. Das ist geiler Sound. Und sowas kommt immer wieder. Ja, das kommt immer wieder dazwischen. Jeder versucht, den Diamanten zu finden für sein Festival. Ja, derjenige, der noch nicht so teuer ist. Man hofft, dass er einfach auf dem Weg dahin vom Herbst, Winter zum nächsten Sommer sich entwickelt. Hm.
Also wird dann noch ein bisschen mehr auch in die Tiefe geguckt und ein bisschen mehr spekuliert als früher, wo man echt nur auf Sicherheit gegangen ist, oder ist es gleich geblieben?
Ja, auf Sicherheit gegangen, weiß ich nicht. Ist man immer auf Sicherheit gegangen?
Also man wusste, der ist nächstes Jahr auf jeden Fall noch da.
Ja, also du brauchst ja eine Vielfalt. Also in deinem Festival, jetzt, wenn du das über Jahre machst, ja, wie groß du bist, wie viele Bühnen du hast, muss ja eine Bewegung drin sein. Ja? Oder du machst es irgendwie wie die Time Warp, die dann am Ende, glaube ich, aber auch, also wenn sich jetzt groß was verändern an dem Line-Up, da richtig Ärger bekommen würden. Ja? Von
das ist das Ganze. Ne?
Also dass wenn da ein Sven Fates, Loco Dice, Richie Hortin, wie auch immer, Karl Cox und die spielen, Monika Kruse, das geht ja immer weiter, dann ist da Hängen im Schacht, ne, bei der Fanbase. Das ist so wieder, das funktioniert halt auch so, ne, das gibt es auch. Ja. Aber grundsätzlich muss da jeder Vielfalt drin haben. Du kannst nicht immer alles buchen. Also auch Paruka will auch Tomorrowland irgendwie, schafft das nicht am Ende. Wobei Tomorrowland, glaube ich, da nicht mehr allzu weit von.
Die ganze Szene.
Ne, aber das macht es dann ja auch spannend und interessant für jede Region. Ne? Und ich glaube, es wurde schon immer darauf geachtet, wer ist Neues da auf dem, ne, auf der Spielwiese. Ein Unterschied, glaube ich, gibt es da nicht.
Werden wir auf jeden Fall ein bisschen beobachten. Auf jeden Fall sehr cooles Gespräch, vielen Dank. Coole Geschichte.
Ja, hat Spaß.
Mit den Festivals, Bookings, Management. Sehr interessant, glaube ich, auch für die Zuhörer. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn die Soundqualität leider nicht hundertprozentig geil war. Aber das versuche ich wieder für die nächsten Folgen rauszuhauen. Das war nämlich auch die nächste Folge, genau, nach der Folge, die ich mit Mikio am Anfang verkackt habe. Und ich versuche da besser zu werden, euch noch bessere Qualität hier zu liefern. Aber ich denke, man hat trotzdem alles irgendwie verstanden. Und der Martin hat da echt ein paar sehr interessante Sachen erzählt, ziemlich unterhaltsam. Von daher
war es eine runde Sache, glaube ich. Die nächste Folge könnt ihr direkt im Anschluss eigentlich euch reinziehen. Daher wird es zum DJ, also aus einer DJ-Perspektive, wird da mal an die ganze Sache rangegangen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Themen, Personen habt, die ihr hier den Podcast mal hören wollt, schreibt mir einfach eine Mail an hallo@deepupload.de oder bei Instagram auch einfach deepupload, alles hintereinander gereiht, eingeben. Da findet ihr auch ein Profil. Könnt ihr mir auch gerne drüber schreiben. Und die Homepage ist auch online, deepupload.de oder .com. Da kommt ihr überall hin. Da sind alle Plattformen verlinkt, auf denen der Podcast läuft. Auch ein Newsletter-Subscription-Button und darüber versuche ich jetzt langsam und sicher eine kleine Community aufzubauen und euch immer mit coolen Infos zu versorgen. Hab auch noch ein paar andere Ideen, alles rund um Wissen und irgendwie ja Themen mit der elektronischen, die mit der elektronischen Musik zu tun haben und irgendwie pragmatisch und schlau daherkommen. Seid gespannt, ich habe da ein paar Ideen, alles natürlich irgendwie for free und nur mit dem Anspruch hier Wissen zu verbreiten und von daher hoffe ich, dass ihr die nächste Folge genauso cool findet wie die hier. Schreibt mir gerne, ich bin total dankbar für jedes Feedback auch und sage mal bis nächstes Mal, ciao, ciao.